You talking to me? You talking to me?
You're fucking warned. Don't ever go over my fucking head again.
Go ahead. Make my day.
Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you!
Herzlich willkommen zu Cap vs. App, der dritten Special-Folge und der letzten Folge für 2018.
Ja, freue mich.
Ja, weihnachtlich geworden, ne? Also bei uns schon, ne? Weiß nicht, wie es in Deutschland gerade ist, aber...
Ja, also bei mir fällt gerade Regen in Strömen.
Oh,
ja, ach so. Es war überraschenderweise weihnachtlicher in North Carolina. Da hat wirklich Schnee gelegen. In New York ist es nur bloß kalt und nass.
Dann hat uns ja Kevin allein in New York Scheiße erzählt. mit dieser weihnachtlichen Weihnacht.
Ja, ich kehre auch Anfang Januar wieder zurück. Also kann sein, dass es dann weihnachtlicher zugeht als gerade.
Dann bringt es ja nichts mehr. Aber hey, Schnee ist Schnee, ne?
Ja, du bist in Moskau, ne?
Ich bin in Moskau, genau, wieder bei meinen Eltern. Werde hier die Feiertage und auch das neue Jahr verbringen. Wie es halt in Moskau so ist, das Vorurteil trifft hier zu. Es liegt hier relativ hoch Schnee. Es sind minus 11 Grad circa, also nicht mega kalt für die hiesigen Verhältnisse, aber schon schön. Garantierte weiße Weihnacht.
Klingt sehr angenehm auf jeden Fall.
Ja, und getränketechnisch haben wir es auch eingestellt, diesmal beide, ne?
Ja, Glühwein.
Du hast roten, ne?
Ja, ich habe roten. Du weißen? Ja,
ich habe mir weißen gemacht. Was war so deine Rezeptur?
Zimtstange, ein bisschen so die Schale von der Orange.
Ja,
mitgeköcheln lassen und dann ein paar Nelken.
Sehen wir fast. Ah, ich habe noch ein bisschen Apfel- und Orangensaft reingemacht.
Aha.
Um die Fruchtigkeit des Weins noch zu unterstreichen. Aber sonst eigentlich gleich. Sternanis ist doch noch voll gerne im Roten drin.
Ja.
Habt ihr nicht? Oder?
Nee, zurzeit nicht.
Na gut. Und zur Not tut's immer ein schöner Schluck rum. Oder sowas, oder?
Ja, ich habe kurz überlegt, ob ich mir nicht doch einen Bourbon eingieße.
Ja. Vielleicht in der Halbzeit. Unseres Podcasts.
Ja, nehmen wir ein Timeout dann.
So, kurz in den Spielregeln heute. Wir haben ja letztes Mal gesagt, dass wir nur 4 Filme besprechen werden. Da die Auswahl so ungemein schwierig war und wir auf keinen dieser Filme so richtig verzichten wollten, haben wir uns jetzt dafür entschieden, einfach 5 vorzustellen.
Magst du auch ansagen, welche 5 das sind?
Wir werden besprechen It's a Wonderful Life, Die Hard, Muppets Christmas Carol, Ironia Sud B oder Das Loch im Barren.
Auf Deutsch.
Ironie des Schicksals. Und A Groundhog Day.
Ja.
Wir werden sehen, es sind nicht immer Weihnachtsfilme, aber es gibt einen Grund, warum wir sie in unserem Weihnachtsspecial besprechen. Und wollen wir einfach anfangen? Wollen wir so den klassischsten Klassiker einfach mal abfrühstücken? It's a Wonderful Life. Ist das Leben nicht schön?
Ja, gerne. Wir haben es wieder mit Jimmy Stewart zu tun, ne?
Er lässt uns nicht in Frieden, oder wir ihn nicht. Aber diesmal ist er bedeutend jünger.
Ja, auf jeden Fall. Es ist einer seiner frühesten Rollen eigentlich.
Hat ihn jeder gesehen, frage ich mich gerade. Also man kommt an den Film kaum vorbei in der Weihnachtszeit im deutschen Fernsehen.
Nicht?
Ich finde, nee, der läuft eigentlich immer. Das ist genau sowas wie 3 Haselnüsse für Aschenbrödel. Der läuft irgendwie immer überall. Wir machen trotzdem mal zur Vollständigkeit halber einmal die Synopsis.
Dann versuche ich das mal zu übernehmen, diesmal.
Und danach werde ich eh wieder so eine kurze Variante davon machen. Ist mir letztes Mal aufgefallen, dass ich dauernd irgendwie, das klingt immer so besserwisserisch. Ich liebe es halt einfach so einen Film in einem Satz zu machen, aber das ist hier wirklich auch, obwohl, geht das? Komm, lass uns mal versuchen.
Es ist relativ schwierig, aber ich probiere es mal. Wir haben es hier mit einem Bankier zu tun, der praktisch das Dorf, in dem er wohnt, scheiße, wie sage ich das? Scheiß.
Klingt ja gut an.
Warte mal, übernimm du mal diesmal und ich mach das für Die Hard dann. Ich glaube, das kriege ich dann besser hin.
Ja, ach so, und weil der so mega kompliziert ist, Die Hard. Ne? Das ist einfach unglaublich schwieriger Plot.
Naja, okay. Ein Bankier stellt fest, dass er in seinem Leben viel mehr geschafft hat und einen größeren Beitrag zum Leben seiner Mitbürger und seiner Familie geleistet hat. Als es ihm bewusst geworden ist und kurz bevor er Selbstmord begehen kann, springt ein Engel ein und zeigt ihm, wie das Leben wäre, wenn es ihn nicht gegeben hätte.
Ist das Plot oder Story, frage ich mich gerade.
Das ist die Story, glaube ich.
Na gut, toll gespoilert. Vielen Dank dafür, Max.
Ja, man kommt nicht drum rum, ne? Das ist dann...
Nein, weil die Moral der Geschichte ist der Film. Und weil es auch einfach ein Frank Capra-Film ist, der so vor Menschlichkeit nur so sprießt und zum Glück das auch so tut. Wenn es Filme gibt, die einen irgendwie aus so einem Tal vielleicht rauskriegen können, dann sind es meistens Frank Capra-Filme. Weil die so vollgeladen sind mit positiver Energie, mit Menschlichkeit aufgeladen sind. Deshalb ist es auch so ein faszinierender Weihnachtsfilm, weil der irgendwie so 200% Weihnachten ist.
Ja, ich finde, dass jede Szene in diesem Film einfach, du hast vollgeladen gesagt, glaube ich, ist das richtig? Da ist so eine Textur in jedem Shot und das ist vor allem, ich habe den Film gestern wieder nochmal geschaut, vor allem diese Brückenszene ist einfach so fantastisch gemacht. Dem Schnee, mit dem treibenden Wasser unter der Brücke, das ist so eine ja, wie gesagt, eine Textur fast in dem Shot. Das hat so viele Dimensionen, so viele Ebenen, mit denen gespielt wird und es erweckt dann einfach dieses Gefühl von Lebendigkeit in allen Facetten. Die Szenen vor allem von Jimmy Stewart mit seiner Familie zusammen sind unglaublich rührend, unglaublich bewegend und es gibt einen guten Grund, wieso dieser Film jedes Jahr zur Weihnachtszeit ausgestrahlt wird. Nicht nur, weil es ein toller Weihnachtsfilm ist, sondern weil es einfach ein toller Film ist an sich.
Ja, warte, ich muss kurz wieder den Faden aufnehmen.
Der Glühwein tut's halt.
Der Glühwein haut rein, auf jeden Fall. Letztes Mal habe ich gesagt bei Mr. Hobbs, dass James Stewart das auf einer Arschbacke abspielt. Hier nicht.
Nein,
und das ist... Und dann sein Gesicht, wenn er wirklich, gerade in der Endsequenz, wo er dann wirklich Tränen in den Augen hat, nach Hause kommt und das ganze Haus voller seiner Freunde ist, die ihm unter die Arme greifen und seine Familie am Baum steht und seine Tochter, das am Klavier steht und dann diese Tränen und seine Wange runterkullern. Also das ist so vielschichtig, nicht nur draußen auf der Brücke, sondern gerade diese Szene und es ist so voll und so schön. Aber da würde ich wieder Frank Capra mit reinnehmen, der es irgendwie immer hinbekommen hat, eben dann so ein Bailey so allgemein und universal darzustellen, dass da ist jemand personifiziert, die Liebe zu Weihnachten oder generell zu Festen oder macht das Alltägliche zu einem Fest. Und das ist mit James Stewart perfekt gelungen.
Für Capra, ich meine, das ist auch ein ernster Film, der ernste Themen auch anspricht. Diese Ausbeutung, die in Mr. Potter praktisch personifiziert ist, vor allem vor dem Hintergrund der Wirtschaftskrise der 30er Jahre. Ein Film, der doch eine politische Note in sich trägt, glaube ich.
Wir haben das mal besprochen gehabt, wie man sich politischen Themen nähert, beziehungsweise gesellschaftlichen Themen nähert. Und du hast es gerade richtig gesagt. Frank Capra hat auch genau wieder diese Messerschneide, wie kaum ein anderer beherrscht, zwischen einer menschlichen Leichtigkeit, aber dann auch einer gesellschaftlichen Schwere, beziehungsweise auch einer Tragik. Und das ist in diesem Film sehr, sehr stark zu sehen. Du hast eben das Menschliche gegen das Großkapital. Das genau das Gleiche hast du mit bei Mr. Smith Goes to Washington. Du hast die Menschlichkeit gegen die große korrupte Politik. Du hast bei Lebenskünstler, der heißt auf Englisch You Can't Take It With You, hast du die Menschlichkeit gegen Immobilienhaie und gegen das Großkapital. Also du hast Menschen gegen Geld. Der große Kampf Arm gegen Reich. Ähnlich wie wir auch gehabt haben bei Florida Project oder bei Western. Eine Komplizenschaft und eine liebevolle, das ist fast schon märchenhaft eigentlich bei Frank Capra. Komplizenschaft mit den Ärmsten der Armen, die aber hier auch dargestellt werden, dass sie eigentlich die Reichen sind.
Ja.
Aber also die menschlich Reichen. Vielleicht wollen wir jetzt zum Kontrast Die Hard machen.
Vielleicht. Also.
Komm, jetzt kommt deine unglaublich einfache Tagline.
Jetzt kommt meine Zusammenfassung. Ein New York City Cop kommt nach Los Angeles und legt sich mit deutschen Terroristen an. Das ist der Plot eigentlich. Die Terroristen übernehmen ein Gebäude und der Cop muss praktisch den Tag retten und überkommt dann alle Schwierigkeiten im Kampf gegen einen sehr schlagfertigen Bösewicht.
Ja. Dass da noch seine Frau mit in dem Tower ist, das hast du jetzt mal unter den Tisch fallen lassen.
Also ich würde sagen, dass die große Romanze in dem Film eigentlich zwischen ihm und dem Cop, der auf dem Boden besteht, dass das mit der Frau eigentlich so Nebensache ist, dass er das...
Das ist aber deine Betrachtung, weil du gerne den Sergeant als die Ehefrau von Bruce Willis sehen willst. Das ist vielleicht der Grund.
Es gibt am Ende des Films, wo sie sich dann zum ersten Mal begegnen auf der Straße, das ist so übertrieben und das geht dann praktisch so 10, 15 Sekunden lang, wo sie sich in die Augen schauen und sie strahlen einfach vor Liebe füreinander.
Ich habe mir auch gefragt, warum geht der Sergeant ihm nicht entgegen? Der hat da die ganzen Menschen gerettet und irgendwie die ganzen, das sind eigentlich, also die haben sich als Terroristen eher getarnt. Das waren geldgeile Deutsche. Also, ja. Beziehungsweise in der deutschen Fassung ist mir dann irgendwann mal aufgefallen, die heißen gar nicht Hans und Heinrich und so. Die heißen Jack und Oliver oder sowas. Also die heißen ganz anders. Ja, Mann, die haben sie umgenannt. Weil das Schwierige ist ja auch, also Alan Rickman spielt halt dann Hans Gruber. Und dann haben sie halt gedacht, okay, wenn du jetzt, wie willst du einen deutschen Akzent oder irgendwie so nachmachen? Wo ich auch finde, dass niemand von denen deutsch aussieht.
Also nee, niemand. Überhaupt nicht. Und die Hälfte der Rollen sind auch von Italienern besetzt.
Italiener, also, und dann hast du noch einen Japaner dabei.
Die haben auch alle so, die sehen alle aus wie so Fabios mit so langen Haaren.
Ja, genau, richtig. Die in so schlechten 80er Jahre Parfümwerbungen, so Model stehen. Also so für Dakar oder sowas. Also.
Entweder Parfümwerbung oder Pornos halt. Also so sehen die Leute aus.
Vielleicht auch beides einfach. Aber es ist ein geiler Weihnachtsfilm. Mal anders. Also ein Weihnachtsmann mit Maschinengewehr finde ich irgendwie lässig.
Also ich meine, der Klassiker ist auch Ho, 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 I have a machine gun.
Genau. Guck mal, du hast jetzt am Ende des Tages, der Sergeant, er überwindet dann ja auch sein Trauma mit der Schusswaffe. Mhm. Also du hast wirklich, das muss ja doch nochmal oben drauf. Und das ist einer der Punkte, okay, der Film ist an sich jetzt nicht der realistischste. Ne? Aber das bringt mich immer wieder auf die Palme, wenn ich den Film gucke. Wie kann es sein, dass da dieser Hans Friedrich Otto oder Karl, wie auch immer der heißt, halbe Stunde lang da irgendwie stranguliert wird durch diese Metallkette, sich dann unbemerkt rausschleichen kann, obwohl er der einzige Mensch war über 3 Meter, und dann unten dann sein Maschinengewehr rausholt und dann alle droht zu erschießen. Also eine der unlogischsten Szenen in dem Kosmos von unlogischen Szenen bei Die Hard.
Ich glaube, wir müssen wirklich darüber hinwegsehen.
Digga, ich habe davor geguckt, wie ein ganzer Tower hoch in die Luft gesprengt. Und da habe ich nichts gesagt. Es geht mir um diese eine Sache. Weil die Unkaputtbaren im Film sind doch Russen und nicht Deutsche eigentlich.
Ja, komisch auch, dass das, aber es ist ein komischer Film an sich. Ich wollte aber, eine Frage hatte ich noch. Und zwar, wie wird Yippie-Ki-Yay, Motherfucker, auf Deutsch übersetzt?
Yippie-Yay, Schweinebacke, sagt die hier. Ist auch ganz nett. Ja. Also
in der englischen Fassung spricht Alan Rickman auch teilweise auf Deutsch.
Und ja, das meinte ich damit.
Er kann es einfach nicht.
Nee, kann er wirklich gar nicht. Das ist ja auch immer in diesen All-Time-Favorites drin, wenn es irgendwelche so Playlists gibt mit Schauspieler versuchen, fremde Sprachen zu sprechen, dass er als Hans Gruber immer ganz weit mit vorn, aus Gründen. Einfach, wow. Ja. Aber er ist ein cooler Typ.
Ja, auf jeden Fall. Toll geschauspielert auch. Ich glaube, das ist einer der Stärken der Filme, ist, dass ich glaube, alle Schauspieler, alle, die da mitgearbeitet haben, sich bewusst waren, was sie da machen. Außer vielleicht Bruce Willis. Aber das ist vielleicht genau die Stärke des Films, ist, dass eben er nicht wusste, was sie da veranstalten, aber alle anderen...
Er ist der Einzige, der es ernst nimmt, meinst du?
In dem genau. Sinne
auch, ne? Du hast da diese ganzen komischen FBI und diese ganzen Deputy Chiefs, die irgendwie also alle so die dümmsten Entscheidungen treffen. Die haben doch wirklich so einen Spaß gemacht.
Was macht ihn eigentlich zum Weihnachtsfilm? Also natürlich das Setting, es ist Weihnachten.
Es ist Weihnachten. Okay, in L.A., aber es ist trotzdem Weihnachten. Und der eine Typ, der, wo dann Ho Ho Machine Gun draufsteht, hat halt eine Weihnachtsmütze auf. Das macht ihn zum Weihnachtsfilm. Ich finde, das reicht.
Ja, why not?
Ja. Okay. Irgendwie schon. So, kommen wir zum nächsten Film. Muppets.
Oder täglich grüßt das Murmeltier.
Oder wir machen Slurkin Pardon. Ironie des Schicksals.
Okay. Ja. Wir hatten ja davor den Menschen gegen den Großkapital. Hier haben wir es mit Menschen gegen die entmenschlichte Architektur zu tun eigentlich.
Ja, auf jeden Fall. Die ersten 5 Minuten sind krasse Systemkritik. Und das hast du immer wieder so drin, so Spitzen, feingeistig.
Ja, aber auf jeden drin. Fall. Es gibt auch einen tollen Moment, magst du sagen, worum es geht in dem Film?
Ja, also in dem Film geht es um Folgendes. Wir haben einen Doktor, der ist Genia. Und der hat eine Tradition, er mit seinen Buddies geht er immer am 31. Dezember in die Sauna und betrinkt sich dort halt. Da hat gerade Maxim angeklungen, sowjetischer Städtebau sah folgendermaßen aus, es gab ein paar Muster für Häuser und dann gab es verschiedene Häuser, die gleich gebaut waren, gleich hießen, gleiche Straßennamen, war alles war standardisiert. Und einer von den Kumpels wollte eigentlich nach St. Petersburg fliegen. Dann verhauen aber die Freunde, wer da nach St. Petersburg fliegen wollte. Oder Leningrad heißt es noch in dem Film. Und setzen dann schnurstracks Zhenya in den Flugzeug. Der dann einfach sturzbesoffen landet, ins Taxi steigt, seine Adresse sagt. Dann in Leningrad zu einem gleichen Haus, das gleiche Musterhaus, gleiche Straße gebracht wird, gleiches Apartment. Sein Schlüssel passt sogar. Und legt sich dann dort ins Bett und schläft seinen Rausch aus. Dann kommt die Wohnungsbesitzerin Nadja nach Hause und ist halt überrascht, wer da in ihrem Bettchen liegt.
ihr Liebhaber auch dann später.
Genau, ihr, sogar der Mann, der sie eigentlich heiraten will.
Balit genau, heißt der. Ja. Genau. Tolle Komödie.
Eine fantastische Komödie. Ich habe mir den heute wieder, ich habe mir auch beide Teile angeguckt. Wir haben ja extra davor gesagt, wegen Zeitgründen nur den ersten Teil gucken. Ja. Aber wenn man dann den ersten hat, dann will man immer den zweiten irgendwie auch gucken.
Ja, so habe ich es auch gemacht dann.
Ja, wunderbar. Klassisch.
Super. Ja, wir sind halt Filmnerds, ne? Wir können das nicht lassen, dann einfach so etwas, so eine halbe Sache irgendwie zu machen.
Es ist ein bezaubernder, ein unglaublich lustiger Film, der mit ganz, ganz wenigen Mitteln, eigentlich spielt es nur in einem einzelnen Apartment die ganze Zeit. Und der Film geht auch, wenn man diese beiden zusammennimmt, die beiden Teile, an die 3 Stunden. Aber das kommt überhaupt nicht so vor. Es ist so beschwingt, einfach so ein grandioser Humor und also die Banya-Truppe, ne? Also die Sauna-Truppe. Also das ist einfach eine Szene zum Niederknien.
Es ist so leicht einfach und so, yeah, so mit solchem Humor auch geschauspielert. Es war auch ein Bühnenstück, bevor es verfilmt wurde. Und ich glaube, das ist etwas, was man in diesem Film merkt. Und das kommt dem Film auch zugute, glaube ich. Das sind tolle Schauspieler, die einfach so eine Ausstrahlung haben auch.
Vor allem, also das sind Andrzej Mierkow und eine polnische Schauspielerin, Barbara Brzezinska, die auch in vielen DEFA-Filmen mitgespielt hat unter anderem. Sie schauspielen ja nicht nur, also sie spielen ja nicht nur mit, sie singen bzw. musizieren relativ ja auch viel. Der Film ist voller Musik. Typische Chanson-Musik, wie es in Russland gibt. Also einfach eine Stimme, eine Gitarre und ganz, ganz viel Melancholie. Tasca ganz viel auch. Entweder lachen sie, sind besoffen oder sie sind tief traurig. In dem Film kommt alles aufeinander. Auf engstem Raum in kürzester Zeit. Innerhalb von 24 Stunden, by the way, auch nur.
Ja, die musikalische Hinterlegung hat mich auch ein bisschen an die Legende von Paul und Paula erinnert, was das angeht. Und auch dieser Schwung zwischen Heiterkeit und tieftrauriger Note, wie du es genannt hast.
Obwohl die Musik ja hier zum größten Teil ja intradiegetisch ist, also im Film selber passiert, weil da immer überall Gitarren rumliegen und die nutzen es auch wirklich eigentlich als Liebeserklärung an den anderen. Das ist das Spannende dahinter auch.
Ja.
Und dann gucken sie sich immer so tief verträumt und tief verliebt in den anderen an, während er gerade musiziert. Schön. Einfach schön. Und das Tollste ist ja Folgendes. Das spielt ja im Südwesten von Moskau, in Jugoslawien. Ich lebe hier, also in diesem Rajon, also in diesem Stadtgebiet. Wenn ich aus dem Arbeitszimmer meiner Eltern rausgucke, sehe ich das Haus, in dem er wohnen soll. Da gibt's einen relativ deutlichen Marker in dem Film. Das ist diese Kirche, die mehrfach ja auch auftaucht.
Ja.
Da gucke ich hin. Das ist 500 Meter von hier entfernt. Wir haben ja auch auf dem deutschen Wohngebiet viel Zeit zugebracht, weil wir da auch an der Schule waren. Das sieht man auch in so einem Luftshot. Siehst du, das war das ehemalige Gebiet ja der DDR auch gewesen. Da ist das. Also, das hat für uns auch aus dem Grund nochmal eine weitere persönliche Note.
Ja, auf jeden Fall. Die Uniformität der Gebäude auch, das ist etwas, mit dem wir aufgewachsen sind oder neben dem wir aufgewachsen sind.
Ja, aber egal wie uniform das vielleicht aussieht von draußen, innen drin ist es unglaublich individuell. Und wenn dann auch wollen wir spoilern? Was man machen kann mit dem Film, man kann den komplett auf YouTube gucken. Das Studio Masfilm, das ehemalig sowjetische und jetzt wieder neu hochgezogene, hat die ganzen alten Filme mit englischen Untertiteln hochgeladen bei YouTube. Die kann man da bei relativ guter Qualität sich alle angucken. Ich würde sagen, das sollte man machen.
Ja, auf jeden Fall.
Weil das so wirklich so wunderbare Filme sind. Und es ist doch Gepare. Genauso, was man halt in der Sauna sagt, ne? Mit einem schönen Gefühl, mit einem leichten, beschwingten Gefühl kann man in diesen Film wirklich reingehen und ihn einfach genießen. Es ist ein Film, den man hier immer am 1. Januar guckt. Es ist sowas wie in Deutschland mit Dinner for One, dass man vor 0 Uhr guckt. Und hier guckt man den Film nach 0 Uhr.
Ja.
Lass uns doch die Muppets reinschieben.
Okay. Also, die Muppets. Das ist ein Film, den ich jedes Jahr zu Weihnachten schaue. Das hat auch Familiengründe. Das ist ein Film, den ich persönlich unglaublich gerne schaue, obwohl ich fast jeden Dialog auswendig kenne. Es ist auch meines Erachtens die beste Verfilmung von dem Charles Dickens Roman A Christmas Carol, wo es eben um den Geizhals Ebenezer Scrooge geht, der praktisch durch drei Geister dazu gebracht wird, den Spirit, den Geist Weihnachtens auf sich zu nehmen und sich zu verändern, ein besserer Mensch zu werden. Und mit den Muppets halt ist das eine für Kinder gemacht eigentlich, aber auch mit Musik für den Film geschrieben, also mit diesen Puppen auch choreografiert. Und es ist einfach ein unglaublich leichter Film.
Also der einzige echte Mensch dort ist Michael Caine als Scrooge und alles andere sind Figuren, also Marionetten oder Animationen, weil der Geist der Weihnacht ist ein Zeichen animiert, glaube ich.
Ja, ist er. Der hat mich auch immer erschreckt, als ich ein klein war, also so 5, 6, fand ich den immer sau gruselig.
Das kommt gleich nach Leatherface, ne?
Ja, vielleicht kommt da meine Faszination für Horror her. Dieses gleichzeitig nicht hinsehen wollen und nicht weggucken können.
Sehr gut.
Also wenn man sich nichts anderes von dem Film anschaut, kann ich immer noch den einen Song vom Anfang empfehlen auf Englisch. Here Comes Mr. Scrooge, mein absoluter Favorit. Er zeigt in 2 Minuten alles, worum es eigentlich geht. Also dass dieser er partizipiert eigentlich überhaupt nicht am menschlichen Leben. Da hast du eigentlich absolut recht gehabt, dass er zum Menschen...
Naja, er beutet halt Ratten als Prokuristen oder sowas halt auch aus und will den gerade mal so einen halben Tag freigeben. Ich finde das mega witzig. Jedes Mal irgendwie, wenn dann Gonzo, der halt Charles Dickens memet in diesem Film, dann, damit man durch die Scheibe gucken kann, dann Rizzo die Ratte nimmt und dann mit ihm dann so die Scheibe abputzt. Das finde ich irgendwie ganz witzig. Immer wieder.
Ja. Ja, die Gags sind einfach auch toll. Das ist, für mich gibt's eigentlich nichts Besseres als The Muppets, was so Animation und Puppenspiel angeht. Mein Hate für Disney wird dann dadurch ausgeglichen, dass ich doch...
Ach stimmt, das ist ja Disney-Film, ne?
Ist es das?
Ja, klar. Es ist auch logischerweise von Brian Henson Production, macht ja Sinn. Also nicht von Henson, also hier vom Vater Jim Henson. Aber es ist trotzdem halt im Disney-Distribution, ne?
Naja. Naja.
Da hast du eigentlich Scrooge, verdient immer dran. In deiner Vorstellung dann. Ja, guck an. Naja. Wir haben da ja auch gesagt, dass dir, also du hast es 100 Mal auf Englisch geguckt. Ich habe heute das auch nochmal extra auf Deutsch geguckt, um nochmal zu gucken, inwiefern das wirklich, wenn die Lieder gut oder schlecht übersetzt sind. Also sie sind generell gut übersetzt. Also die Partituren sind komplett gleich. Die Stimmen sollen ähnlich sein, aber ich finde sie im Deutschen zu quietschig. Und es ist viel, viel klarer in vielen Punkten im Englischen als im Deutschen. Wie gesagt, wenn man auch deutsche Kinder daran erfreuen lassen will, dann ist es trotzdem immer noch sehr gut. Und sie sind wirklich textlich sehr näher nah dran. Auch zum Beispiel die Ist das Leben nicht schön? Synchro. Die ist unglaublich bezaubernd. Darüber haben wir, glaube ich, schon öfter geredet, von diesen alten Filmen. Die haben sich da so viel Mühe gegeben und dann auch in den 30er, 40er Jahren. Ich habe halt auch It's a Wonderful Life auf Deutsch das erste Mal geguckt und die letzten Jahre immer auf Englisch. Und ich kann beides gucken. Ich glaube, wenn du dir jetzt das auf Deutsch angucken solltest, die Muppets, puh. Ja, ich glaube, das wird keine schöne Weihnacht.
Naja, vielleicht dann im Neujahr. Aber das war auch etwas, was wir als wir das Apartment besprochen haben. Das ist, also It's a Wonderful Life, schaust du den eigentlich lieber auf Deutsch oder auf Englisch?
Also ehrlich gesagt, das hängt immer davon ab, in wem ich das gucke. Also der Apartment kann ich wirklich fast auch auswendig. Wenn der im Fernsehen läuft, hier im deutschen Fernsehen läuft, dann bleibe ich so oder so hängen. Wenn ich mir, glaube ich, dann selber reinmache, dann glaube ich eher jetzt auf Englisch, aber... Es nimmt sich, glaube ich, wirklich nichts.
Ja, und das ist die tolle Leistung.
Wenn man diese Filme halt immer zu ganz gewissen Zeiten geguckt hat, dann ist das ja auch eine Art von familiärer Emotionalität, die man damit verbindet. Und das sind ja auch dann Stimmen von familiären Situationen, die immer in der Weihnachten so sind. Und dann habe ich halt einfach die deutsche Synchronstimme von James Stewart halt immer im Ohr gehabt als Kind, anstelle seiner eigene. Obwohl man die James Stewart-Stimme sogar hören kann, den haben wir ja im Abspann, haben wir ja da ein Snippet aus dem Film ja reingemacht, mit dem Moon, mit dem Lasso und dem Moon.
Das ist auch unglaublich.
Das ist eine der bezauberndsten Szenen wieder, ne? Es ist so schön. Wir waren dann eigentlich bei Muppets, ne?
Komm dann wieder zu Jimmy Stewart zurück.
Irgendwie immer. Ja. So, wann machen wir Vertigo? Oder sowas?
Rear Window.
Der Mann, der zu viel wusste, The Man Who Knew Too Much, Rope, ist auch mit ihm. Der hat ja fast alle Hitchcocks irgendwie mitgemacht. Kommen wir zum letzten Film, der so gar kein Weihnachtsfilm ist, aber das hat Gründe, warum wir ihn trotzdem reingenommen haben. Und zwar Groundhog Day und täglich grüßt das Murmeltier mit Bill Murray.
Ja.
Weil das Ding spielt eigentlich am 2. Februar, immer und immer wieder.
Wie kommt es, dass wir den jetzt, wie kam der uns überhaupt als Weihnachtsfilm in den Sinn?
Ich glaube sogar, dass du ihn sogar genannt hast. Und ich habe dann gleich gesagt, ich habe voll Bock auf den Film. Das spielt ja in, wo ist denn noch dieses Punxsutawney oder wie das heißt?
In Pennsylvania.
Da liegt erstmal Schnee, es ist bitterkalt und es triggert so diese typischen, ja, weihnachtlichen Gefühle. Weil du hast da auch wieder so eine gewisse Mr. Scrooge-Geschichte, auch zum anderen, weil es gibt auch einen Film mit Bill Murray, wo er den Charles Dickens-Roman halt auch personifiziert. Und du hast diesen Moment, dass eigentlich jemand, der da so ein bisschen ein Arsch ist, dann zu einem Menschen wird. Und dann wieder durch den Zauber der Liebe. Und wenn diese ganzen großen Worte Zauber, Liebe und sowas fallen, dann ist irgendwie Weihnachten immer nicht weit weg. Und wenn dann noch Schnee liegt, dann sowieso.
Ja, die Veränderungen eines Menschen auch. Die zum Guten. Weg von den materiellen Sachen des Lebens hin zu den Beziehungen.
Ja, also ganz kurz zum Plot. Bill Murray ist Phil Connors, ein TV-Weatherman, der für so einen kleinen Channel arbeitet und der jedes Jahr seit 3 oder 4 Jahren dann nach Punxsutawney geschickt wird, um dann da dieses Murmeltier, das dann durch seinen Schatten voraussagen soll, ob es noch 6 Wochen längeren Winter gibt oder nicht.
Ja.
Und dann wird er immer wieder hingeschickt und der findet das richtig scheiße, weil der eigentlich sich zu größeren Berufen fühlt, fällt sich auch sehr arschig seinen Kollegen und eigentlich allen Menschen gegenüber. Rattert dann so diese Aufnahme runter und will dann aus Punxsutawney raus, aber ein Blizzard hindert ihn daran. Und dann ist schon wieder der 2. Februar. Er ist in einer Zeitschleife gefangen und muss diesen Tag immer und immer und immer wieder durchleben.
Ja.
Also die Hölle ist es eigentlich.
Ja, er verhält sich auch überwiegend arschig, die ersten 2 Drittel des Filmes, auch nachdem er realisiert, dass er in dieser Zeitschleife gefangen ist.
Er kommt immer wieder zurück in so eine Arschigkeit, ne? Einfach der bezaubernde Komödie. Du hast auch Andie MacDowell als die Aufnahmeleiterin dieses Channels, da, die mit ihm da zusammen ist. Und es ist auch wieder so ein Film, der bis in die kleinsten Rollen irgendwie wunderbar durchgecastet ist, wirklich gut gemacht wurde. Luftig geschrieben wieder. Gute Gags, also auch gute Wiederholungsgags, macht total Sinn, ne? Wenn man einen Tag immer und immer wieder durchlebt. Das machen sie unglaublich schön hier. Aber es wird nie langweilig in diesem Film, weil das immer wieder, es gibt so viel Entdecken in diesem kleinen Ort für ihn. Er ist sehr fantasievoll dann auch wirklich im letzten Drittel.
Ja.
Also eigentlich von Anfang an, weil er macht ja schon am Anfang schon, versucht er da rauszukommen aus dieser Zeitschleife.
Ja.
Und er kennt dann irgendwann, er kann nicht dagegen ankämpfen, deswegen sollte er jeden Tag so leben, als ob es sein letzter wäre, beziehungsweise immer der gleiche Tag, was am Ende vielleicht aufs Gleiche hinauskommt.
Ja, und Bill Murray halt, ne? Das ist einer der charmantesten Schauspieler seiner Generation und wirklich eine hervorragende Figur des Kinos eigentlich. Also vor allem auch der Komödie. Der hat so ein Timing einfach und so ein Gesicht. Eigentlich sieht er immer tief traurig aus, aber das macht auch ihn aus so.
Eigentlich so ein humoristischer Charakterkopf. Das muss ja nicht immer Othello und Hamlet sein. Das ist ja die Stärke vielleicht so in dem vermeintlich Simplen, was ja Komödie überhaupt nicht ist. Weil das ist ja das Schwierigste eigentlich, etwas Lustiges zu personifizieren. Und dann wieder diese Fallhöhe auch nehmen zu können. Als Schauspieler oder als Gesicht oder als Figur. Das ist doch die große Stärke. Weißt du, so ein Schädel in der Hand halten, das hat schon genug Power. Maybe. Aber dann so ein Murmeltier ins Auge zu gucken, ist dann vielleicht die größere Herausforderung.
Ja, die menschlichere auch vielleicht oder die menschlich nachvollziehbarere.
Können jetzt auch gute Vorsätze machen, weil jetzt, da sind wir jetzt auch zeitlich. Der erste gute Vorsatz, den wir machen werden, ist erst einmal jetzt 3 bis 4 Wochen Pause. Uns anderen Dingen wieder widmen.
Ja.
Bis wir dann wieder durchstarten mit der, wollen wir es 2. Staffel nennen oder?
Ja, doch.
Rückrunde also, oder wie nennen wir das dann?
Also, Cap vs. App macht Winterpause und dann sind wir mit der zweiten Staffel dann im Januar.
So, im Mitte Januar, ne, wollen wir wieder machen.
Genau.
So, dann auch unseren Zuhörern schöne Weihnachten zu wünschen.
Ja, und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Guten Rutsch ins neue Jahr. Guck tolle Filme. Trink tollen Wein. Das ist vor allem ein sehr persönliches Anliegen. Also, ordentlich krachen und dann hören wir uns 2019.
Ja, klingt gut.
Bis Adieu. Dann. Und bis bald.
Ciao.
What do you want? You want the moon? Just say the word and I'll throw a lasso around it and pull it down. Hey, that's a pretty good idea. I'll give you the moon, all right?
Just shut up. You had me at hello. Hello?
You should be kissed and often, and by someone who knows how.
I'm also just a girl. Standing in front of a boy. Asking him to love her.